heutige Thema von Fact ist Sinn oder Unsinn von Impfungen. Der zweite und letzte Teil von dieser Sendereihe zum Thema Impfungen. Liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Eltern, Impfungen sind das Beste, was die moderne Medizin zu bieten hat. Sie schützen wirksam vor Krankheiten, Risiken und Nebenwirkungen, gelten als vernachlässigbar. Wer sein Kind nicht impfen lässt, handelt verantwortungslos und gefährdet die Volksgesundheit. So lautet die schulmedizinische Aussage zum Impfen. Was ist dran, was ist wahr, was ist der Sinn oder Unsinn von der Impfungen? Wir gehen heute in dieser Sendung von Fact ist, der ganze Sache auf den Grund. Fact ist, wie gesagt, geht es um Sinn oder Unsinn von den Impfungen. Nachdem wir am 20. September die erste Folge gehört haben, hören wir heute die zweite Folge. Am Mikrofon ein weiteres Mal für euch, der David Ebischer. Wie lachen Sie ihm doch ging schön an, die wunderschönen vierfarbigen Hochglanzprospektlinien in den Arztpraxen, Postschalter oder sogar Bankschalter über Impfungen. Und was steht da nicht alles Wunderbares drin? Da liest man zum Beispiel Aussagen wie die folgende. Liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Eltern, Impfungen sind das Beste, was die moderne Medizin zu bieten hat. Sie schützen wirksam vor Krankheiten, Risiken und Nebenwirkungen, gelten als vernachlässigbar. Wer sein Kind nicht impfen lässt, handelt verantwortungslos und gefährdet die Volksgesundheit. So lautet die schulmedizinische Aussage zum Impfen. Eine wachsende Zahl von Impfkritikern hingegen meint, dass der Impfgedanke auf unbewiesenen Hypothesen beruht und verweist darauf, dass selbst die alten Impfpioniere ihre Kenntnisse am Ende von ihres Lebens anzweifelt haben oder gar, wie im Fall Louis Pasteurs, der Schönfälschung von ihnen Experiment überführt worden sind. Kritiker bemängeln weiter, dass keine unabhängigen Studien existieren, die klar beweisen, dass geimpfte Kinder besser vor den beimpften Krankheiten geschützt sind als ungeimpfte. Und sie weisen auf Zahlen hin, die das Gegenteil nahelegen, dass nämlich gegen eine Krankheit X geimpfte Menschen sogar häufiger an X erkranken als nicht geimpfte. Eine ganz bekannte Kritikerin von diesen Impfungen ist Danita Petek-Dimmer. Sie hat unter anderem auch Bücher geschrieben, haltet sehr interessante Vorträge. Ich möchte euch heute ein paar Ausschnitte aus ihm von diesen Vorträgen von der Frau Anita Petek-Dimmer laufen, damit ihr ein bisschen hört, wie die Argumentation der Gegner der Impfungen funktioniert und wie die Beweislage ebenfalls sehr, sehr eindrücklich geschildert wird, so dass man durchaus eigentlich muss sagen, hat das noch eine Spitze da mit diesen Impfungen oder ist das alles ein Witz? Also Spitz oder Witz? Lassen wir also kurz in den Vortrag von Anita Petek-Dimmer einkommen. Und fahren dort weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben.
Dieser Giftcocktail, nein, geh nochmal zurück. Dieser Giftcocktail, was anderes ist eine Impfung, nicht? Gelangt innerhalb von einem, die wird ja in wohldurchbluteten Muskel gespritzt, gell, das wisst ihr. Bei den kleinen Kindern in den Oberschenkel, wenn sie größer sind, in den Oberarm. Oder bei uns Erwachsenen, je nach Reiseimpfung in einen anderen exotischen Ort, kriegt man die Impfung verabreicht. Der gelangt, das ist der Witz davon, innerhalb von wenigen Minuten, von ein, zwei Minuten, ist er in der Blutbahn. Deswegen impft man den in den Muskel, damit er ins Blut kann. Und innerhalb von ein paar Minuten hat der, stellen Sie sich so ein zwei Monate altes Würmchen vor, hat er das Kind vom Scheitel bis zur Sohle mit der Blutbahn eben oder in der Blutbahn umkreist. Immer wieder. Und bei kleinen Kindern unter 3 Jahren ist folgendes Problem. Diese Kinder haben eine extrem durchlässige Blut-Hirn-Schranke. Das heißt, alles, was sich im Blut befindet, gelangt automatisch ins Gehirn dieser Kinder hinein. Und da gelangen jetzt plötzlich Stoffe rein, wie Quecksilber, Aluminium, Schwermetalle. Also Quecksilber ist offiziell kein Schwermetall, ich rechne es trotzdem dazu. Diese Dinge gelangen jetzt in das Gehirn eines Kindes hinein. Unser Körper ist nicht imstande, die wieder auszuscheiden. Das heißt, die müssen erst in eine andere Form umgewandelt werden, bevor mein Körper die loswerden kann. Das heißt, die verbleiben jetzt. Die kreisen jetzt mit dem Blut immer wieder durch das Kind durch und jetzt irgendwann setzen die sich irgendwo ab. Die deponieren sich im Fettgewebe, vor allen Dingen Aluminium und Quecksilber deponieren sich mit Vorliebe im Gehirn eines kleinen Kindes. Und jetzt haben wir einen Schaden gesetzt. Jetzt reden wir von einem 2, 3, 4 Monate alten Kind. Jetzt haben wir einen Schaden gesetzt, den wir jetzt nicht feststellen. Und das ist, meine Damen und Herren, für mich und für sehr viele Ärzte der offizielle Grund, warum im Alter von 2, 3 Monaten bereits geimpft wird. Weil wir jetzt den Schaden nicht feststellen können. Den Schaden merken wir in aller Regel erst, wenn das Kind ein Jahr alt wird. Wenn es aufstehen, laufen und reden soll, dann merken wir, hier stimmt irgendetwas nicht mit der Entwicklung. Und dann ist so viel Zeit vergangen, dass man uns Eltern erzählen kann, das hat nie was mit dem Impfen zu tun. Heute in der Regel erlebe ich das, dass die Ärzte sagen, das Kind hat das von Geburt an, sie haben das nur nie gemerkt. Das ist für mich der wahre Grund, warum im zweiten Monat bereits angefangen wird zu impfen und kein anderer Grund. Ich möchte ganz kurz auf ein paar Nebenwirkungen eingehen. Asthma ist für mich eine indirekte Nebenwirkung. Die entsteht in der Regel dadurch, dass ein Kind nach einer Impfung eine Neurodermitis bekommt. Diese Neurodermitis, die wird falsch behandelt, nämlich mit Cortison anstelle mit der Homöopathie. Und dann, was passiert? Diese Krankheit, die geht zurück in den Körper rein, anstelle dass sie raus kann. Und sie wird unterdrückt. Und schlussendlich nach einem halben Jahr, einem Jahr, eineinhalb später bekommt das Kind einen ersten Asthmaanfall. Und was passiert dann? Dann wird wieder mit Cortison behandelt, da sind wir langsam in dem Teufelskreis drin, wo wir, wenn wir jetzt nicht einen absoluten Schwenker machen, gar nicht mehr rauskommen. Jedes 10. Kind im deutschsprachigen Raum hat bereits Asthma, Tendenz steigend. Allergien, jedes 2. Kind im deutschsprachigen Raum hat eine Allergie, Tendenz steigend. Die kann man nicht mehr steigern fast, dann hat nämlich jedes Kind eine Allergie. Und was heißt denn eine Allergie? Es gibt ja Kinder, da fragt man sich, von was ernähren die sich noch, weil die sind ja schon langsam gegen alles allergisch. Die Zusatzstoffe im Impfstoff, es sind nicht diese Masernviren, Keuchhustenbakterien, es sind für meine Begriffe, sind es zu 99% diese Nervengifte, diese Zusatzstoffe im Impfstoff, die hier für diese Dinge verantwortlich sind. Abwehrschwäche, viele Erkältungen, das Immunsystem des Kindes ist vollkommen auf den Kopf gestellt. Dem Kind, seiner Grundurgesundheit, ist der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Was passiert? Auf jeden kleinsten Windhauch, alles was vorbeifliegt, wird reagiert, gibt es Erkrankungen, Erkältungen und so weiter. Häufige Mandel- und Mittelohrentzündungen. Es ist ja jetzt gang und gäbe, das habe ich letztens vor 2 Jahren in der Podiumsdiskussion mit Professor Heininger, der sitzt in der STIKO, Deutschland, in der Ständigen Impfkommission, das ist auch bei uns in der Schweiz, in der Eidgenössischen Impfkommission, nur leider heute hier sitzt er nicht, das wäre schade, das wäre mal eine Fortbildung gewesen, da ist er heute leider nicht dabei. Professor Heininger sagt, in der Podiumsdiskussion hier in der Schweiz, sagt er ins Publikum rein, es ist gang und gäbe, also Professor Heininger ist Kinderarzt, leitender Arzt in der Uniklinik Basel, nicht damit Sie meinen, so ein Feldwald- und Wiesenarzt, er ist wer. Professor Heininger sagt ins Publikum rein, es ist heute gang und gäbe, dass ein 2- bis 3-jähriges Kind 8 bis 10 Mal im Jahr eine Mandel- oder Mittelohrentzündung hat. Da bin ich dann so wütend geworden, ich habe dann stehend reden müssen, ich habe gar nicht mehr sitzen können. Das stimmt nicht. Dass es das gibt, das ist schlimm genug, aber das heißt nicht, dass es normal ist. Sondern diese Dinge, die werden wieder verschleiert. Und weil man nicht mehr weiß, was man mit den armen Eltern machen muss, sagt man, das ist normal, da müssen sie halt mit leben. Muss man nicht. Das ist eine Abwehrschwäche bereits, die hier durch die Impfung gesetzt worden ist. Und deswegen reagieren die Kinder so. Sprachstörungen. Mehr als 50%, das sind jetzt neue Zahlen, im deutschsprachigen Raum der Schulanfänger, das ist über die Hälfte der Schulanfänger, können nicht richtig sprechen. Und hier haben wir jetzt diese Stoffe, Quecksilber, Aluminium, das sich jetzt im Gehirn, zum Beispiel im Sprachzentrum festsetzt. Und da merkt man dann ein Jahr später eben, wenn das Kind anfangen soll zu sprechen, was hier jetzt für Schäden gesetzt sind. Dann Verhaltensstörungen, durch das Quecksilber zum Beispiel diese hyperaktiven Kinder, die wir heute haben. Dann als nächstes schrilles Schreien, möchte ich eine kurze Geschichte dazu erzählen, die ich immer wieder so höre. Die Kinder kommen Eltern kommen mit dem Kind nach Hause, ein wenige Monate altes Kind. Das Kind schreit wie verrückt. Nicht dieses Schreien, das Sie kennen, wenn die Windel voll ist, sondern ein unglaubliches, durchdringendes Schreien, das einem durch Mark und Bein geht. Die Kinder schreien, sind nicht zu beruhigen. Die Mutter ruft den Arzt an, geht mit dem Kind zurück zum Arzt und sagt, bitte helfen Sie mir. In aller Regel heißt es, mein Gott, können Sie das Kind nicht beruhigen? Mein Gott. Mutter wird nach Hause geschickt mit dem Zäpfchen. Ich weiß zwar nicht, was ein Zäpfchen beim Schreien helfen soll, aber es hilft halt angeblich. Hilft natürlich nicht, das Kind schreit weiter. In dieser Nacht, irgendwann schläft das Kind wieder ein. Wir betreuen einen Bub, der ist jetzt 17, der hat 48 Stunden, können Sie sich das vorstellen? 48 Stunden ununterbrochen so geschrien. Nachher ist er in langen, tiefen Schlaf gefallen, sagt die Mutter, das war für mich was anderes als ein langer und tiefer Schlaf. Und er war damals 7 Monate alt und heute ist er schwer geistig behindert. Diese Kinder, die jetzt so schreien, wenn sie im Schlaf, wenn sie dann endlich aufhören zu schreien und zum Schlafen kommen, haben sie die ersten HHE, das sind hypotone, hyporesponsive Episoden. Und die können Sie feststellen, wenn Sie zufällig gerade am Bett stehen beim Kind. Entweder, es gibt 2 Phasen, wenn Sie rechtzeitig da sind, ist das Kind schneeweiß am ganzen Körper, vom Scheitel bis zur Sohle. Es schaut so aus, wie wenn es nicht mehr atmen würde. Es sieht nur so aus, es atmet trotzdem noch. Und wenn Sie es hochreißen, das tut natürlich dann jeder reflexartig, dann hängt da die Muskulatur, wie so eine gliederlose Puppe, das Kind da. Wenn Sie ein paar Sekunden später kommen, ist das Kind blau-violett am ganzen Körper. Diese Phasen, die findet im Schlaf statt, also in der Ruhephase hinterher, und die findet nach diesem schrillen Schreien grundsätzlich statt. In den USA steht im Keuschhusten-Impfstoff, Pertussis-Impfstoff drin, als Nebenwirkung, schrilles, unstillbares, das heißt, man kann es nicht beruhigen, schrilles, unstillbares Schreien bis zu 2 Stunden. Steht bei uns drin. In den USA steht drin, schrilles, unstillbares Schreien bis zu 2 Stunden mit anschließendem plötzlichem Kindstod. Dieser Satz ist bei uns im deutschsprachigen Raum rausgenommen worden, weil man befürchtet hat, dass das die Eltern beunruhigen würde.
Das einmal der erste Teil vom Vortrag von der Frau Anita Petek-Dimmer. Wir machen eine Auflockerung und ein bisschen Musik und danach geht es gerade weiter. Nadlos mit dem Vortrag.
Thank you. one more time.
Nach 4 Wochen in Deutschland, nach 8 Wochen in der Schweiz, ist die zweite Impfung fällig. Entweder schreien geht das Ganze wieder von vorne, die Kinder fangen wieder an zu schreien. Viele Kinder können schon gar nicht mehr schreien, die sind schon so geschwächt, die können schon gar nicht mehr das Schreien, das strengt natürlich auch an. Diese HAE, die werden mit Sicherheit auftreten, was auch mit absoluter Sicherheit auftritt nach der zweiten Impfung, das sind die ersten Apnoen, Atemaussetzer, Atemstillstände von wenigen bis zu erschreckend vielen Sekunden in der Nacht im Schlaf. Sehr viele Kinder, die jetzt noch ein drittes Mal geimpft werden, wo die Eltern sich vom Arzt breitschlagen lassen oder von der Schwiegermutter oder von der Freundin oder wer auch immer, der ihnen erzählt, sie müssen die nächste Impfung auch noch machen. Die Mütter, die Eltern finden sehr oft die Kinder dann wenige Tage später oder halt manchmal noch in der gleichen Nacht morgen tot im Bett. Und dann heißt es plötzlicher Kindstod. Sudden Infant Death Syndrome heißt es auf Deutsch. Und in der Schweiz und in Österreich sterben pro Jahr zwischen 60 und 80 Kinder am plötzlichen Kindstod. In Deutschland im Moment zwischen 600 und 800 bis zu 1000 Kinder pro Jahr. Bereits seit den 50er Jahren weiß man, dass 2/3 aller Kinder, die am plötzlichen Kindstod sterben, wenige Stunden bis 7 Tage vor ihrem Tod gegen entweder Tetanus, Diphtherie oder vor allen Dingen Keuschhusten geimpft worden sind. Das wird totgeschwiegen, weil das bringt natürlich kein Geld, wenn man das veröffentlicht. Krampfanfälle, das steht übrigens alles auch, das steht alles im Beipackzettel drin, gell? Was ich Ihnen jetzt vorlese. Nur leider kriegen wir den ja so selten zu Gesicht. Krampfanfälle, Fieberkrämpfe, besonders nach der Masern, Mumps, Röteln und nach der Windpockenimpfung, dann Lähmungen, entweder im geimpften Glied, im Arm, im Bein oder halt auch im ganzen Körper. Nervengifte, gell, sind ja drin im Impfstoff enthalten. Epilepsie, Nerven- und Nierenschäden eben durch diese Nervengifte. Diese Nieren, die Nieren müssen diese Stoffe ja ausscheiden und die sind halt dann sehr oft überlastet und dann kommt es halt zu Nierenschäden. Und sehr oft steht im Beipackzettel drin, vorübergehende Nierenschäden. Also ich weiß nicht, was vorübergehend ist. Wir betreuen im Moment ein Kind, der hat das bereits seit 3 Jahren und es läuft immer noch mit der Diagnose vorübergehend. Deswegen, für mich wäre vorübergehend vielleicht ein paar Stunden oder ein paar Tage, aber das ist ein Gummibegriff, den kann man ja nehmen, wie man will. Autoimmunerkrankungen, das heißt, wo der Körper sich gegen sich selber richtet, wie zum Beispiel eine Multiple Sklerose, die Hepatitis B-Impfung, die neue HPV, Gebärmutterhalskrebsimpfung, FSME-Impfung, vor allen Dingen Zeckenimpfung auch, also sie heißt ja FSME, also nicht Zeckenimpfung, aber Sie wissen, was ich meine. Ebenfalls wird gewarnt vor einer Multiple Sklerose. In Frankreich finden keine Schulimpfungen mehr statt mit Hepatitis, gegen Hepatitis B, weil dort hat es innerhalb von 2 Jahren mehr als 600 Fälle von Multiple Sklerose bei den Schulkindern gegeben. Wir Schweizer und ihr Deutschen, ihr habt den gleichen Impfstoff und die Österreicher auch wie die Franzosen, so ganz nebenbei. Machen wir ein bisschen Werbung, es handelt sich um Engerix B von GlaxoSmithKline. Dann, übrigens und beim FSME-Impfstoff, beim Zeckenimpfstoff steht drin, diese Impfung, im Beipackzettel steht, diese Impfung kann, so wie jede andere Impfung auch, den ersten Schub einer Multiple Sklerose auslösen. Diabetes, Zuckerkrankheit, juveniler Diabetes bei kleinen Kindern, die im Alter von wenigen Monaten an Diabetes erkranken, sehr, sehr häufig, Tendenz steigen, vor allen Dingen nach letzten Sommer sind extrem viele Fälle in Österreich aufgetreten, nach der FSME-Impfung, nach der Mumps und nach der HIP-Impfung, HIB, die werden sogar als Impfschäden ganz offiziell und problemlos anerkannt. Dann eine Enzephalitis und eine Meningitis, also eine Enzephalitis ist eine Gehirnentzündung und eine Meningitis eine Gehirnhautentzündung, treten nach so gut wie jeder Impfung auf und stehen auch bei jeder Impfung im Beipackzettel als Nebenwirkung aufgelistet. Dann GBS, Guillain-Barré-Syndrom, das heißt auf Deutsch aufsteigende Lähmungen bis hin zur Atemlähmung. Die Lähmung fängt unten bei den Füßen an und steigt im Normalfall, was immer das ist bei einer Krankheit, bis das die Lunge erreicht und wenn nicht künstlich beatmet wird, kann sie ja zum Tode führen, braucht 1 Jahr. Das heißt, im Falle eines Impfschadens findet das Ganze innerhalb von 2-3 Monaten statt. GBS besonders nach der FSME-Impfung, also Zeckenimpfung, und nach der Grippeimpfung. Dann chronische Müdigkeit, das hoffe ich nicht, dass das jetzt demnächst hier über euch rüberfällt, gell? Sondern da meine ich jetzt wirklich eine chronische Müdigkeit und Depressionen, vor allen Dingen nach der Hepatitis A und B-Impfung. Dann Unruhe, das ist meistens bei kleinen Kindern schon die Vorstufe zu einem hyperaktiven Kind, hier ist absolute Vorsicht geboten. Dann Bettnässen in einem Alter, wo es nicht mehr dazugehört. Schlafstörungen, die Kinder hören meistens schon in der gleichen Nacht, in der ersten Nacht nach dem Impfen auf, richtig durchzuschlafen. Das kann sich über Jahre wegziehen. Wachstumsstillstand über 2-3 Jahre. Entwicklungsrückstände von mehreren Jahren oder eben Todesfälle sind keine Einzelheiten und sehr, sehr oft leider nach dem Impfen. Ich habe ein paar Zahlen mitgebracht von Deutschland, die sind ganz offizielle Zahlen. Die Österreicher und Schweizer bitte ich jetzt prozentual ein bisschen runterzurechnen, dann könnt ihr das für euch auch ausrechnen, weil wir sind ja gleich gebaut und haben die gleichen Impfstoffe, es ist also das Gleiche. Das Paul-Ehrlich-Institut hat innerhalb von 10 Jahren 13.141 Meldungen über schwere Reaktionen nach Impfungen gesammelt. Also das heißt, schwer heißt jetzt Diabetes, eine Enzephalitis, also das ist jetzt nicht eine kleine Rötung oder ein leichtes Fieber, sondern wir reden jetzt von schweren Fällen. Dabei haben sie zugegeben, das Paul-Ehrlich-Institut, dass das gleich, also das ist Deutschland, gell, dass das höchstens 5% der tatsächlichen Fälle sind, weil die anderen werden gar nicht gemeldet. Oder man geht davon aus, nachdem sie gemeldet sind, das kann nichts damit zu tun haben und dann kehren wir es unter den Teppich. Wenn wir die Zahl jetzt auf 100% aufrechnen, dann ergibt das pro Jahr 26.282 Fälle von schweren Nebenfällen oder 262.820 innerhalb von 10 Jahren. Nach Angaben vom Robert-Koch-Institut in Deutschland werden jährlich ca. 40 Millionen Impfungen ausgeführt. Letztes Jahr waren es sogar 45 Millionen. Es erleidet somit jeder 1.522. Geimpfte mehr oder weniger schweren Schaden nach der Impfung. Dr. Hartmann hat diese Zahlen zusammengestellt. Er hat damals Leiter im Paul-Ehrlich-Institut für die Impfschadensmeldung und hat seine Doktorarbeit daraus geschrieben. Und im Mai 1997 hat er sie veröffentlicht und im Juni 1997 ist er fristlos entlassen worden. Dann möchte ich noch kurz auf Wirksamkeitsstudien eingehen, da bin ich tatsächlich fertig. Bei den Wirksamkeitsstudien möchte ich ganz kurz darauf eingehen. Es gibt keine Kontrollgruppe. Sie wissen ja vielleicht, wie sowas geschieht, gell? Also nein, wie sowas geschehen sollte. Also, ein Impfstoff oder ein Medikament wird jetzt getestet. Eine Gruppe bekommt jetzt diesen, sagen wir mal, Impfstoff jetzt, oder? Reden wir mal jetzt über die neue Gebärmutterhalskrebsimpfung. Die eine Gruppe wird jetzt geimpft mit einem Impfstoff gegen Gebärmutterhalskrebs. Die zweite Gruppe, die bekommt jetzt ein Placebo. Placebo, das ist also nichts. Also das wäre jetzt nur eine Kochsalzlösung. Und dann vergleicht man diese beiden Gruppen und wenn es ganz richtig ist, dann darf natürlich der eine nicht wissen, dass er nur Kochsalz und der andere dann den Impfstoff gehabt hat. Und wenn derjenige, der das jetzt verimpft, also ich habe sie jetzt geimpft, das wäre zwar ein Albtraum, aber wir nehmen es jetzt mal an, ich hätte sie jetzt geimpft und ich dürfte dann auch nicht wissen, dass ich der einen Gruppe mit Impfstoff und der andere nur nichts geimpft habe, sondern ich weiß auch nicht, was in dem Impfstoff, was in der Ampulle drin ist, wo ich sie jetzt impfe, dann wird man das randomisierte Doppelblindstudie nennen. So muss jede Studie sein. Ich nehme an, das leuchtet auch jedem von Ihnen ein, damit ich nachher vorurteilsfrei, wenn ich die beiden Gruppen dann miteinander vergleiche, die berichten mir, ich untersuche die beiden Gruppen, und dann kann ich feststellen, aha, tatsächlich, die Gruppe ist geschützt gewesen und die hat aber zwar ein paar Nebenwirkungen, aber nicht gewaltig, aber die Gruppe, die haben jetzt alle einen Gebärmutterhalskrebs gekriegt. Also ist eindeutig erwiesen, diese Gruppe, die wo ich geimpft habe, die war geschützt, also heißt das, diese Impfung schützt mich zu 100%. Nein, so geht das nicht. Erstens mal gibt es keine Kontrollgruppe. Diese Kontrollgruppe, die findet nur in der Fantasie statt. Bei Impfstoffen gibt es seit Jahrzehnten keine Kontrollgruppe mehr. Jetzt bei dem neuen HPV, bei der Gebärmutterhalskrebsimpfung, ist es folgendermaßen gewesen. Die eine Gruppe ist gegen Gebärmutterhalskrebs geimpft worden und die andere gegen Hepatitis A. Als zweite Gruppe gibt es kein Nichts, sondern es gibt einfach einen anderen Impfstoff. Und wenn man sich jetzt überlegt, jetzt vergleiche ich die beiden Gruppen, jetzt lese ich nachher in der Studie, das steht dann immer wortwörtlich, die Verum-Gruppe, also das ist jetzt die Gruppe, die den Impfstoff gekriegt hat, die hatte keine nennenswerten, also nicht nennenswert mehr Nebenwirkungen als die Placebo-Gruppe, das glaube ich. Weil jeder einen Impfstoff und jeder schädliche Stoffe gekriegt hat. Und wenn ich das aber nicht weiß, dann denke ich, aha, der eine hat ja nichts gekriegt und der andere, der was gekriegt hat, hat nicht Nebenwirkungen mehr. Das heißt auf Deutsch, diese Impfung ist harmlos. So ist das nicht. Die Wirksamkeit, die wird ausschließlich an der Anzahl von den gefundenen Antikörpern gemessen. Also man wartet jetzt nicht 20, 50 Jahre lang, das können die sich gar nicht leisten, die wollen jetzt Geld verdienen, und impft und schaut dann, ist der wirklich geschützt die nächsten, weiß nicht wie lange Jahre, 10, 20, 30 Jahre lang? Nein, sondern man impft ihn und nach ungefähr einer Woche fangen die Antikörper an, sich zu produzieren, und dann misst man, man entnimmt Blut und dann misst man die Antikörper. Und wenn jetzt viele da sind, da hat man so einen Spiegel, und wenn viele da sind, sagt man, ha, er hat viele Antikörper, sprich, er ist geschützt. Das macht man immer noch so, obwohl man weiß, das habe ich vorher schon erwähnt, dass Antikörper nichts über den Schutz aussagen, sondern Antikörper sagen nur aus, mein Körper hat Kontakt gehabt, nicht mehr, nicht weniger. Wenn Pharmafirmen Forschern Geld geben, die geben ja die Studien in Auftrag, ist dann, jetzt nenne ich keine Namen, aber das lassen wir jetzt lieber, aber es gibt ja auch bei uns in der Schweiz, in Deutschland, gibt es auch Professoren an den verschiedenen Kliniken, und die kriegen dann so Studien in Auftrag. Und dann müssen die diese Studien quasi bei sich, bei den Patienten, Probanden, Patienten sollten es eigentlich nicht, bei den Probanden sollten die diesen Impfstoff dann austesten. Und die Wirksamkeit und so weiter. Diese Pharmafirmen, wenn die Gelder ausgeben, dem Professor jetzt, der die Studie bekommt, um die Wirksamkeit und den Impfstoffen zu prüfen, sind die Ergebnisse immer zugunsten von der Pharma verzerrt. Da hat es in den letzten paar Jahren, hat es ja da Riesenskandale drum gegeben, einige von den sehr renommierten Fachzeitschriften, wie Lancet und so weiter, die haben sich ja geweigert, Studien zu veröffentlichen, weil sie gesagt haben, die sind so manipuliert, die Studien, die dann zum Schluss zu uns kommen, dass wir das nicht mehr verantworten können. Und die haben quasi wie eine eigene Ethikkommission gegründet, nur leider sitzen da auch wieder Pharma-Mitglieder drin, schlussendlich sieht es dann alles wieder gleich aus, gell? Statistiker, jeder Professor, der einen oder ein Doktor oder weiß nicht wer, es muss auch kein Doktor sein, aber meistens ist ja besser, da ist ein Professor vorne dran, das macht sich ja auch für die Pharmafirma besser, wenn sie sagen kann, Herr Professor, Doktor hat diesen Impfstoff getestet, dann klingt das ja schon besser, gell? Die geben dem einen Statistiker zu Hilfe. Das heißt, er hat jetzt sein Ergebnis und der Statistiker, der feilt jetzt an den Zahlen rum, so dass er wirklich gut aussehen. Es gibt ja auch so ein dummes Sprichwort, wo heißt, glaub keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Der Ausspruch nehme ich an, der kommt direkt aus der Pharmaindustrie. Der wird so lange gefeilt, bis diese... Nein, geh nochmal zurück. Der wird so lange gefeilt, bis diese Studie in einem positiven Licht dasteht, beziehungsweise nach Möglichkeit, es gibt sogar Studien, es gab jetzt eine vom Professor Verst, oder nein, Doktor ist noch nicht Professor, wir wollen ihn nicht befördern, wo er nicht befördert ist, Dr. Verstraten, er hat ja mit der Quecksilberstudie bei autistischen Kindern die Studie, er hat die dreimal umgearbeitet, hat die das erste Mal fast veröffentlicht, ich habe die Originalstudie, die allererste, dann ist drei verschiedene Versionen gibt es, die dritte ist zum Schluss dann wirklich veröffentlicht worden, in der Zeitschrift, in der Pediatrics, und zum Schluss war das Ergebnis genau umgekehrt. Im ersten Studie hieß es, es ist eindeutig bewiesen, dass Quecksilber, Zusatzstoff im Impfstoff, die Kinder autistisch machen. In der dritten Version von der Studie, da hat man ihn bearbeitet. Verschiedene Pharmafirmen, CDC, ist man zusammengesessen, da gab es ein paar Sitzungen und was anderes, dann mit Sicherheit auch noch. Und dann hat es geheißen, zum Schluss hieß es sogar so weit, dass die Kinder, die mit quecksilberhaltigen Impfstoffen geimpft worden waren, die wären sogar geschützt gewesen vor Autismus. Das war die dritte Version von der Studie, die dann zum Schluss rauskam. Ich habe auch in meinem Buch habe ich über die Studie geschrieben, habe das erklärt, wie sie zustande gekommen ist und so weiter. Und Herr Dr. Verstraten hat sich jetzt genötigt gesehen vor 2-3 Jahren. Er hat mich persönlich auch angeschrieben, hat sich jetzt genötigt gesehen. Er möchte da einen Kommentar dazu abgeben und wir haben gesagt, er darf einen Kommentar dazu abgeben. Aber ich möchte dazu wissen, was da wirklich gelaufen ist. Und dann wollte er keinen Kommentar mehr zu dieser ganzen Sache abgeben. Als Belohnung hat er kommt aus den USA, als Belohnung, dass er das gemacht hat, hat er von GlaxoSmithKline in Brüssel eine sehr hohe Stelle angeboten bekommen. Es geht ums Geld und nichts anderes.
So viel also zum Vortrag im Teil 2 von der Frau Anita Petek-Dimmer. Wir machen ein bisschen Musik und dann geht es dann gerade weiter mit dem Teil 3 von diesem Vortrag. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today. Anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round.
down before. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, days and I'm gone. Not so self-assured.
But now I find,
now I have changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right.
Stellt ein Forscher in seinen Untersuchungen fest, dass ein Impfstoff gravierende Nebenwirkungen hat, also wenn negative Daten auftreten, dann wird die Studie nicht veröffentlicht, dann verschwindet die in der Schublade. Es gibt sehr viele, sehr tiefe Schubladen bei der Pharmaindustrie. Die Pharma ist dann nicht verpflichtet, dem Forscher sein vereinbartes Honorar auszuzahlen. Er selber darf die Studie nicht veröffentlichen, sie ist Eigentum der Pharma. Da gab es ja jetzt vor ein paar Jahren Skandale, wo dann ein englischer Forscher, der hat, oder ein schottischer war es, der hat ja die Studie dann auf eigene Faust veröffentlicht, der ist dann fristlos entlassen worden. Riesengroße Skandale gab es da drum, also das wird alles vertuscht. Erstens mal kriegt er kein Geld, er kann sie nicht selber veröffentlichen, und dann wollen wir ganz ehrlich sein, jetzt mal ein bisschen unter uns, er hat jetzt sehr lange an dieser Studie gearbeitet, er hat sehr viel Geld da reingesteckt und zum Schluss kriegt er nichts dafür, da ist natürlich die Versuchung groß, ein bisschen nachzuhelfen, dass sie doch ins Bild reinpasst und dass man zum Schluss halt sein Geld kriegt. Gell? Es gibt keine einzige Wirksamkeitsstudie von Impfungen, und da haben wir jetzt letztens, das Robert-Koch-Institut in Deutschland hat mir das bestätigt. Ich habe keine gefunden und habe sie gefragt, da hat sie mir bestätigt, das stimmt. Es gibt keine einzige Wirksamkeitsstudie von Impfungen, die neutral ist, das heißt von einem unabhängigen Forscher betrieben wurde und gleichzeitig als randomisierte, placebo-kontrollierte Doppelblindstudie, also wo, das, wo ich vorher erklärt habe, erarbeitet wurde und die wo zusätzlich noch die Unbedenklichkeit und den Schutz von der Impfung aufzeigt. Gibt es nicht. Das heißt, auch unsere Zulassungsbehörden haben keine einzige Wirksamkeitsstudie von Impfungen und trotzdem werden die Impfungen zugelassen, kaum dass der Impfstoff ein bisschen abgekaltet ist, dass man ihn in die Ampullen abfüllen darf. Warum sind die Krankheiten rückläufig oder völlig verschwunden? Wie ist das? Warum ist das? Das ist doch vom Impfen, oder? Das wird uns ja seit mehr als 100 Jahren wird uns das erzählt. Krankheiten sind zurückgedrängt, ja ausgerottet worden, weil wir uns so fleißig impfen. Und wenn wir aufhören würden mit dem Impfen, das ist ja das, wo man uns jetzt immer wieder sagt, weil wir haben ja gewisse Krankheiten gar nicht mehr bei uns. Wenn man aufhören würde, dann kämen diese Krankheiten alle zurück. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Verantwortlich für den Rückgang von den Krankheiten sind ganz, ganz simple Dinge. Und ich möchte dazu ein Buch empfehlen von Dr. Buchwald, Impfen, das Geschäft mit der Angst. Er hat in dem Buch, also das hat er jede Menge Grafiken und Statistiken drin, die er nicht selber gestrickt hat, sondern das sind offizielle Grafiken, mehr oder weniger von der ganzen Welt, aber speziell schwerpunktmäßig auf dem deutschsprachigen Raum, und hat belegen können, dass jede einzelne Krankheit, gegen die wir impfen, bereits rückläufig war, was die Schwere anbelangt und die Häufigkeit, und dann ist erst die Impfung eingeführt worden. Und man kann ja wohl schlecht behaupten, die Impfung hätte rückwirkend gewirkt. Es wäre doch zu schön gewesen, das würde ihm auch keiner glauben. Verantwortlich sind ganz, ganz einfache Dinge. Eine ausreichende Ernährung. Vor 150 Jahren gab es in der Schweiz die letzte Hungersnot. Das hat mich selber auch erstaunt, als ich das gelesen habe. Vor 150 Jahren, weiß heute jemand bei uns in Europa, in Mitteleuropa, was Hunger ist? Nein, das weiß niemand heute. Das wissen wir höchstens, wenn wir Bilder anschauen, irgendwo von Afrika her, da ahnen wir, was Hunger ist. Oder halt noch die Kriegsgeneration, die jetzt die Eltern unter ihnen, die ahnen noch so einigermaßen, was Hunger ist. Die Schweizer Schuljugend, obwohl die Schweiz ja nicht im Krieg teilgenommen hat, an den Kriegen nicht, war noch bis Mitte der 60er Jahre die Hälfte von der Schweizer Schuljugend unterernährt. Wie schauen sie heute aus? Heute kann man aus einem Kind zwei machen, es bleibt für ein drittes noch was übrig. Heute sind sie nicht mehr unterernährt, heute haben wir keine Krankheiten. weil die Kinder unterernährt sind, sondern heute haben wir Krankheiten, weil sie über... Also jetzt reden wir nicht von der Qualität, wir reden jetzt nur von der Quantität, gell? Heute haben wir Krankheiten, weil die Kinder zu gut ernährt sind. Sauberes Trinkwasser. Gab es vor 50, 100 Jahren, gab es kein sauberes Trinkwasser bei uns. Und wenn Sie sich heute vorstellen, eine afrikanische Frau, die stundenlang läuft, um einen Krug Wasser heimzubringen, eine braune Brühe, das ist ihr Trinkwasser, da würdet ihr nicht mal die Füße drin waschen. Das bringt sie heute mit nach Hause, diese Zustände kennen wir nicht. Habt ihr gewusst, dass es Deutschland und Schweiz, ist eins von den, ich glaube, die einzigen Länder, wo man im ganzen Land das Wasser bedenkenlos aus dem Wasserhahn trinken kann? Nicht mal überall in Deutschland kann man das, habt ihr das gewusst? Wir sind verwöhnt, wir sind maßlos verwöhnt bei uns. Nur wir sind uns dessen überhaupt gar nicht mehr bewusst. Wir nehmen das wie als selbstverständlich hin und müssten eigentlich im Grunde genommen dankbar dafür sein. Dann Hygiene. Vor 200 Jahren gab es ja nicht mal Seife. Deswegen haben wir ja Parfüm und Puder erfunden. Zum Schluss hat man es halt abgekratzt, das Zeug. Wie schaut es heute aus? Heute haben wir ja Krankheiten wegen zu viel Hygiene. Jetzt heißt es ja neuerdings, die Kinder sollten doch vielleicht wieder ein bisschen im Sand spielen und Dreck runterschlucken und Sand. Vor ein paar Jahren hätten wir uns am liebsten ja noch empfohlen, die Kinder dreimal täglich zu desinfizieren. Aber jetzt dürfen sie langsam wieder anfangen, Dreck zu essen. Wir Menschen haben immer die Gewohnheit, von einem Extrem ins andere zu fallen. Den Mittelweg, den haben wir irgendwie noch nicht so ganz richtig raus. Saubere, trockene und warme Wohnungen. Also sauber, das lassen wir jetzt mal, das ist ja so ein relativer Begriff, gell? Aber trocken und warme Wohnungen, das ist der Grund, warum bei uns die Tuberkulose zurückgegangen ist. Die Tuberkulose spielt so gut wie überhaupt gar keine Rolle mehr bei uns hier in den mitteleuropäischen Ländern oder überhaupt in den industrialisierten Ländern. Nur wegen trockenen und warmen Wohnungen. Dieser Zustand, der hat sich eigentlich erst eingepegelt nach dem Zweiten Weltkrieg, der ist noch gar nicht so alt. Und wenn wir uns solche Dinge vorstellen, das ist das, was unsere Grundgesundheit hebt, was die Basis von unserer Gesundheit ist. Und wenn die stimmt, dann muss ich dann auch für den Rest keine Angst mehr haben. Und was auch noch wichtig ist, das ist Frieden und Wohlstand. Also Wohlstand ist jetzt nicht das gemeint, wenn ihr jetzt an euer Bankkonto denkt. Das hat nichts mit Wohlstand zu tun. Sondern Wohlstand hat was damit zu tun, wenn wir durch die Lande fahren, hier bei uns im deutschsprachigen Raum, da habe ich immer wieder Freude dran, besonders natürlich, wenn die Sonne scheint. Und wenn man so durch die Lande fährt und alles ist wohlgeordnet, es herrscht Frieden und man sieht den Wohlstand. Die Häuser, die Tiere, die Menschen, man sieht einfach, dass es uns gut geht. Mit Wohlstand meine ich jetzt den Unterschied zwischen jetzt und vor 60, 70 Jahren. Das verstehe ich unter Wohlstand. Und Frieden natürlich. Gell? Wenn eine Frau in Afrika lebt und sie muss stundenlang durch die Hitze laufen, mit einem Kind auf dem Rücken, eins an der Hand und eins im Bauch, und wird vielleicht noch von einem Flüchtlingslager ins andere, wird zwischendurch noch fünfmal vergewaltigt, das können wir uns nicht vorstellen. Ich möchte auch gar nicht, dass wir uns das wirklich vorstellen. Und wir müssen darum beten, dass dieser Zustand nie wieder zu uns hierher nach Europa kommt und müssen froh und dankbar dazu sein. Das verstehe ich unter Frieden und Wohlstand. Das bringt uns auch Gesundheit. Das ist dieser Satz, den Sie jetzt hier lesen. Wenn ich den sage, das schockiert immer einige. Es hat mir noch niemand bis jetzt in all diesen Jahren, das sind jetzt fast 20 Jahre, dass ich mich damit befasse, hat mir noch niemand das Gegenteil beweisen können. Es gibt keine einzige Impfung, die wo auch nur für wenige Stunden imstande ist, uns, unsere Kinder oder unsere Tiere überhaupt vor einer Krankheit zu schützen. Keine einzige Impfung. Ein geimpfter Mensch, wenn er in die Versuchung kommt zu erkranken, sei es durch Unfall oder was auch immer, Schwäche von der Gesamtgesundheit, er wird genauso erkranken wie der ungeimpfte Nachbar nebenzu. Da gibt es keinen Unterschied. Er wird auch nicht weniger erkranken, weniger stark oder ohne Komplikationen. Er wird genauso erkranken wie der andere. Das haben wir gesehen bei der Mumps-Epidemie. Das ist meine Lieblingsepidemie. Die hatte von Herbst 99 bis April 2000 hat die Schweiz heimgesucht. Jetzt wird ja Geschrei gemacht um die dumme Masernepidemie. Jetzt haben wir, glaube ich, knapp 800 in der ganzen Schweiz. Innerhalb von fast zwei Jahren, 800 Kinder an Masern erkrankt. Und jetzt wird da ein Riesengeschrei veranstaltet. Damals sind innerhalb von einem halben Jahr 15.000 Kinder an Mumps erkrankt in der ganzen Schweiz. Das Virus, das ist sogar über den Gotthard im Tessin gewesen. Das hat sich ins Weltschland getraut. Der war überall. Da wurde nicht drüber gesprochen. Ich hab sehr viele Vorträge an Ärztekongressen in Deutschland und Österreich. Die haben nichts davon gewusst. Und wissen Sie, warum nicht? Das war ja oberpeinlich, die Epidemie. Es hat sich nämlich herausgestellt, unsere Ärzte haben, also das Bundesamt für Gesundheit hat den Ärzten gegenüber zugeben müssen, dass von diesen 15.000 Kindern mehr als 75% vorschriftsmäßig, sprich zweimal geimpft waren und haben trotzdem Mumps gekriegt. Also das kann nur noch einen Schluss zulassen. Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind den Mumps kriegt, lassen Sie es impfen. Das ist die einzig sichere Möglichkeit. Das war jetzt bitte ein Scherz, bitte nicht nachmachen, nicht, dass einer vor Ihnen das ernst meint.
Das soweit also Ausschnitte aus dem sehr, sehr interessanten und eindrücklichen Vortrag von der Anita Petek-Dimmer. Die Anita Petek-Dimmer ist am 6. September 2010 leider gestorben. Sie war eine deutsche Sozialpädagogin mit Wohnsitz in der Schweiz. Petek-Dimmer war zwar medizinische Laie und hat trotz ihres offenkundig fehlenden Kompetenz auf dem Gesundheitssektor als bekannte Impfgegnerin Erfolg gefeiert. Selbstverständlich gibt es gerade so viele Befürworter wie Gegner von der Anita Petek-Dimmer bzw. eher als Aussagen. Tut noch selber das Bild machen, nehmt dafür Literatur zur Hilfe oder eben das Internet. Ihr findet zum Beispiel im Internet sehr interessante Webseiten, zum Beispiel impfkritik.ch. Dort findet ihr auch sehr interessante Informationen, die euch auch die Entscheidung erleichtern, sicherlich, ob ihr jetzt euer Kind solltet impfen oder nicht, oder euch selber selbstverständlich. Und jetzt vielleicht noch ein paar andere Informationen in Bezug auf die Impfungen, mehr sachlicher Natur. Die Impfung ist eine vorbeugende Massnahme gegen verschiedene Infektionskrankheiten und wird aus diesem Grund auch Schutzimpfung genannt. Man unterscheidet aktive und passive Immunisierung. Bei einer aktiven Impfung oder auch Vakzination genannt, wird der Impfstoff in Form abgeschwächter, abtöteter oder fragmentierter Krankheitserreger in den Körper eingebracht. Ziel von dieser Impfung ist es, das körpereigene Immunsystem zur Bildung spezifischer Antikörper anzuregen und so eine spezifische Immunität gegen die entsprechende Infektionskrankheit zu bewirken. Bei einer passiven Impfung hingegen wird das Impfserum geimpft, wo die passenden Antikörper gegen den betreffenden Krankheitserreger bereits in hoher Konzentration enthalten. Es stehen Impfstoffe gegen eine Vielzahl von viralen und bakteriellen Infektionskrankheiten bereit. Das kennt ihr alle zusammen selber, was es etwa so für Impfstoffe gibt. Also man hat geimpft Pocken, Tollwut, Typhus, Diphtherie, Keuchhusten, Tuberkulose, Tetanus, Grippe, Gelbfieber, Kinderlähmung, Mumps, Masern, Röteln und so weiter und so fort. Die Liste ist enorm lang, aber wir machen jetzt hier trotzdem einen Punkt. Das war die zweite Sendung zum Thema Impfungen bei Fact Is. Das wäre schon mal gewesen, heute mit der Sendung live aus dem Studio 2 von Radio Kaiserreich in der Sendung Fact Is. Am Mikrofon für euch, der David Emischer. Ich hoffe, es hat noch gefallen und hat noch ein weiteres Mal animiert und angeregt, jetzt euch weiterhin über das Thema zu unterhalten. Auch heute, wie ging, freuen wir uns natürlich auf euer Anrufe, euer Anregungen, euer Mitteilungen. Schickt sie ganz einfach an info@swiss-radio.ch. Dann können wir umgehend mit euch in Kontakt treten und schauen, was ihr für Themen hier, für Anregungen oder sogar zu der heutigen Sendung euer Kommentar, den ihr abgebt. Vielen Dank an dieser Stelle für eure Beiträge. Schaltet das nächste Mal um mich ein, wenn es heisst Fact Is. Wie ihr wisst, jeden Dienstag am Abend um 6:30 kommt die aktuelle Sendung. Am Mittwoch, am Tag drauf also, jeweils um 12:30 kommt die Wiederholung. Fact Is, Hintergrundinfos mit Durchblick, das wär's gsi. Tschüss zusammen, bye bye, macht's gut und habt Sorge. It's such a mystery how we found something in me that I never knew was there.
That's how love moves, like a river running through you. Sometimes it lifts you high as heaven.
It consumes you.
Yeah.
Radio Kaiser Reck.